Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Franziska Biel und ich freue mich, diese Folge mal wieder mit unserem Chefvolkswirt Carsten Bjeski aufnehmen zu dürfen. Hallo Carsten.
Hallo Franziska.
Es gab in den vergangenen zwei Wochen ja einige Datenveröffentlichungen, in denen die Finanzmärkte immer wieder aufs Neue Antwort auf die Fragen Zinserhöhung ja oder nein und wie schlimm wird der wirtschaftliche Abschwung noch gesucht haben. Besonders spannend ist es beides mit Hinblick auf die in zwei Wochen anstehende EZB-Sitzung. Und bevor wir über die jüngsten Datenveröffentlichungen wirklich sprechen, können wir ja mal auf die letzte EZB-Sitzung im Juli zurückschauen. Denn von dieser wurden heute die Protokolle veröffentlicht. Was an diesen Protokollen fandest du denn besonders interessant, beziehungsweise was sollte nochmal hervorgehoben werden?
Ja, wir haben ja jetzt sowieso, das ist ja das Komische immer, weil die EZB selber auch Ferien machen möchte, dass es ja mittlerweile dann wieder schon 4 Wochen zurückliegt. Wir hatten mal in der Vergangenheit war das so, dass diese Protokolle ja schon wenigstens nach 3 Wochen, also genau in der Mitte zwischen zwei Sitzungen veröffentlicht wurden. Da hatte man noch ein bisschen mehr davon, ich meine, aktuell, aber gut, da ist ja, werden auch dafür bezahlt, um da immer irgendwas Sinnvolles drüber zu sagen, auch wenn nicht so viel Sinnvolles drinsteht. Was kann man jetzt rausziehen aus diesen Protokollen? Ich denke erstens, dass er zum Zeitpunkt des Juli-Treffens, ja, und auch für alle, die es schon wieder vergessen haben, damals hat ja die EZB die Zinsen um 25 Basispunkte erhöht. Und da hatten wir dann diese tolle Pressekonferenz mit Christine Lagarde, wo sie eigentlich die ganze Zeit sich so tierisch darüber freute, dass sie jetzt einfach nichts weiter sagen wird, was im September passiert, ne? Was wir dann sozusagen übersetzt in Finanzmarktsprache ja so gesagt haben. Es heißt, dass Lagarde die Tür offen gehalten hat für sowohl eine Zinserhöhungspause als auch eine Zinserhöhung. Und das Einzige, was sie im Juli ausschließen wollte, war eine Zinssenkung. Okay, wäre auch sonst keiner drauf gekommen. Aber was man in diesem Protokoll dann doch noch auch noch so sieht, ist ja dann ein bisschen die Analyse, ne? Die Argumente, die Diskussion hinter den Kulissen und auch, ja, auch für alle, die denken, hey, da steht ja jetzt wortwörtlich drin, wer was gesagt hat. Nein, steht da nicht drin in diesen Protokollen. Kann man sich auch gerne mal auf der EZB-Website ansehen. Also das ist auch immer ordentlich geschönt. Ja? Darum dauert es vielleicht mittlerweile auch noch länger als in der Vergangenheit. Das kann auch sein. Und die EZB weiß natürlich auch, dass sie mit diesen Protokollen nochmal eventuell den Markt beeinflussen kann. Also von daher auch immer mit ein klein bisschen Vorsicht zu genießen. Was stand drin? Ich denke, für mich das Wichtigste, eine ähnliche Diskussion, wie wir die alle auch geführt haben, auch schon vor 4 Wochen. Also Wirtschaft kühlte sich merklich ab. Inflation kam auch langsam runter, aber noch nicht so deutlich. Und das war eigentlich auch nochmal in diesen Protokollen drin. Die EZB sieht es ganz genauso. Für die EZB waren aber auch, dass der leichte Rückgang in der Inflationsrate immer noch zu wenig war. Auch keine große Überraschung. Wenn wir dann doch irgendwo bei 5-6% damals standen, noch keine große Überraschung. Was ich interessant war, was man so ein bisschen zwischen den Zeilen sah oder lesen konnte, war, dass die EZB schon sagt, okay, es kann ja auch durchaus sein, dass jetzt die eigenen Wachstumsprognosen nochmal zurückgenommen werden müssen. Ja, etwas, was der geneigte Hörer oder die geneigte Hörerin ja bei uns schon, denke ich, schon seit Monaten hört, dass ich denke, dass die EZB bisher zu optimistisch gewesen ist. Da sagt die EZB, das kann ja durchaus passieren, nur eine richtige schwere Rezession wird es trotzdem nicht. Ja, und an fast gleicher Stelle sagt dann die EZB, aber unsere Inflationsprognosen, die waren ja in letzter Zeit ziemlich gut. So, ja, wenn man das alles zusammenfügt, dann würde ich sagen, gibt das für mich einen Eindruck von einer EZB, die eigentlich sagt, okay, sag mal, selbst wenn jetzt, also was ja auch in den letzten 4 Wochen passiert ist, die Wirtschaft sich nochmal ein Stück abkühlt, das jetzt aber nicht zu einer Mega-Krise automatisch führt, dann lässt die EZB das laufen und konzentriert sich viel mehr auf die Inflationsrate und wird dadurch halt schauen, Inflationsrate weiterhin, jetzt auch in diesen letzten 4 Wochen, nicht weiter schnell genug nach unten gekommen. Also sprich immer noch dieser, ja, wir nennen es ja immer Hawkishness oder Dovishness, also entweder lockere oder strengere Geldpolitik. Ich denke, also was ich in den Protokollen gelesen habe, war für mich immer noch doch der leichte Hang zu etwas mehr Hawkishness, nicht mehr ganz so überzeugt und bedingungslos wie noch vor 6 Wochen, ja, oder vor 2 Monaten, aber deutlich immer noch überzeugt. Interessant, ja, und dann sieht man schon, so langsam bröckelt es ein bisschen. Es gab wohl einen innerhalb der EZB, der dann auch bei der Abstimmung erstmal sagte, naja, eine Zinserhöhung im Juli wäre ja gar nicht unbedingt nötig gewesen. Der wurde dann aber auf welche Art und Weise auch davon überzeugt, um letztendlich doch auch mitzustimmen für die Zinserhöhung. Ja, heißt, die Front bröckelt so ein bisschen oder bröckelte im Juli auch so ein bisschen, aber die Mehrheit war eigentlich, denke ich, immer noch an dieser, deutlich auf der Seite von, okay, das reicht noch nicht. Wir als EZB wollen wirklich erst einen starken, nachhaltigen Rückgang von sowohl der Headline als auch der Kerninflationsrate sehen, bevor wir aufhören können mit Zinserhöhungen.
Und du hast es jetzt gerade schon angesprochen, es gibt ja 2 Dinge, die maßgeblich zur geldpolitischen Entscheidung in 2 Wochen beitragen werden. Also einmal die Inflation insbesondere, aber auch die Konjunktur. Also wenn der disinflationäre Trend, den wir jetzt zuletzt auch schon gesehen haben, sich stark beschleunigen würde und die Daten zeitgleich für einen schwachen wirtschaftlichen Ausblick sprechen würden, spräche das gegen eine weitere Zinserhöhung, hartnäckige Inflation auf der anderen Seite und eine deutlich resilientere Wirtschaft, die würden dann Befürwortern einer weiteren Zinserhöhung in die Karten spielen. Wir haben jetzt in den letzten Wochen und auch mit den Daten zur August-Inflation, die haben wir jetzt gerade in dieser Woche bekommen, Argumente für beides bekommen tatsächlich. Also fangen wir vielleicht mal mit der Inflation an. Die deutsche Inflation ist im August minimal zurückgegangen. Die Inflation der Eurozone lag im August bei 5,3%, so wie auch bereits im Juli. Über die Basiseffekte, die aktuell auf die deutschen Zahlen wirken, haben wir in den letzten Wochen schon ausführlicher gesprochen. Aber wie sind denn die Aussichten für die Eurozone?
Tja, erstmal noch vielleicht einen Schritt zurück. Ja. Was du gesagt hast, stimmt ja alles. Nur man muss dann auch nochmal unterscheiden, ob die EZB jetzt in 2 Wochen eigentlich mehr Aufmerksamkeit an aktuelle Entwicklungen geben wird oder an die zukünftigen Entwicklungen. Da haben wir ja auch in der Vergangenheit immer gesehen, dass die EZB eigentlich wirklich die realisierten Zahlen sehen möchte und die wichtiger findet als das, was in der Zukunft passieren könnte, ob das nun ja von Modellberechnungen kommt oder Umfragen basiert, was ja an sich sowieso ein Fehler ist, ja, für vorausschauende Geldpolitik, haben wir ja auch schon häufiger gesagt, aber das ist immer auch wichtig, um das mitzunehmen, auch wenn wir uns die Entwicklung anschauen. Die Inflationsraten, genau was du gesagt hast, Eurozone stabil, allerdings mit unterschiedlichen Basiseffekten in den unterschiedlichen Ländern, also Deutschland ein klein bisschen runter, Spanien ein klein bisschen höher, Frankreich ein klein bisschen höher, Niederlande stark nach unten, also da möchte ich gerade nicht EZB sein. Ja, das geht im Grunde in alle Richtungen. Und das ist auch die letzte Inflationszahl, die wir ja haben jetzt vor dem nächsten EZB-Treffen. Auf die nächsten dauert es wieder 4 Wochen. Das heißt, eine EZB, wenn sie sich jetzt wirklich auf realisierte Zahlen konzentriert, muss schlussfolgern, das hat einfach noch nicht gereicht, das ist immer noch viel zu hoch, es bewegt sich nicht richtig, Zinserhöhung. Klar, ja, also wäre für mich jetzt aufgrund nur von der Headline-Inflation relativ deutlich. Kerninflationsrate kann man sagen, ja, die ist jetzt auch in der Eurozone ein bisschen wieder runtergekommen. In Deutschland nicht ganz. Wir haben auch gesehen, dass jetzt vor allem bei den Nahrungsmittelpreisen jetzt auch wieder aufgrund von ja, El Niño wieder auch Wetterturbulenzen einige Nahrungsmittelpreise in Europa und weltweit ja schon wieder steigen. Also von daher kann man auch sagen, naja, ist alles noch nicht so richtig in trockenen Tüchern. Dann haben wir auch die Lohnerhöhung gehabt. Da werden jetzt Reallöhne in Deutschland zum ersten Mal wieder seit 2 Jahren minimal oder das Minimalste, was möglich war, gestiegen. Da sind auch wieder Einmalzahlungen. Also es ist echt eine unheimlich komplizierte Gemengelage. Aber jedenfalls noch keine Gemengelage, die aktuell von einer deutlichen Disinflation zeugt oder die halt deutlich macht, jawohl, die EZB ist auf dem richtigen Weg. Also wenn ich jetzt als EZB weitermache mit der bisherigen Strategie und mich auf aktuelle Werte richte, dann heißt es ganz deutlich nochmal eine Zinserhöhung. Und ja, na, wir haben natürlich auch Umfrageergebnisse gesehen, da gucken wir auch immer, das gucken wir auch mal gerne an. auch von den, bei den Einkaufsmanager-Indizes zum Beispiel, wenn dann die Unternehmen gefragt werden in der Industrie und im Dienstleistungssektor, was sind denn eure eigenen Preiserwartungen oder Verkaufspreiserwartungen? Die sind jetzt auch in den letzten Monaten stark gesunken. Waren sie schon in der Industrie? Jetzt zieht der Dienstleistungssektor, sprich ja, wahrscheinlich doch auch viel Gastgewerbe und ferienbedingte Sektoren, die ziehen jetzt auch nach. Also das, wo ich auch davon ausgehe, dass es einfach noch mehrere Preisnachlässe nach dem Sommer geben wird. Also da spricht einiges dafür, dass dieser disinflationäre Trend, also eine sinkende Inflationsrate, ohne dass jetzt notwendigerweise die Preise auch sinken, dass der in den kommenden Monaten an Geschwindigkeit zunehmen und gewinnen wird. Aber eine Vorausschau, eine EZB könnte sagen, okay, jetzt Pause und wir warten einfach mal ab, ob das wirklich passiert. Eine EZB, die sich mehr auf das Hier und Jetzt konzentriert, sagt, uns egal, wir haben so häufig daneben gelegen mit Erwartungen und Prognosen, wir machen nochmal eine Zinserhöhung. Das ist einfach nur auf Basis von dem, was wir an Inflationsentwicklungen und auch an vorhergesehenen Inflationsentwicklungen gerade haben.
Also sprich, diese Inflationsdaten jetzt diese Woche, die helfen absolut eher den geldpolitischen Falken. Aber auch für die geldpolitischen Tauben gab es ja einige Argumente. Also im Prinzip eigentlich alle Frühindikatoren, die in den letzten Wochen veröffentlicht worden sind. Die PMIs sind ganz deutlich gefallen, vor allem weil jetzt auch der Dienstleistungssektor nachgegeben hat. Der IFO-Index hat auch ein düsteres Bild gezeichnet für die vor uns liegenden Monate. Und also könnte das nicht, wenn man schon nicht irgendwie mögliche künftige Inflationsentwicklungen auch in Betracht zieht, also könnte nicht auch das der EZB ein kleines bisschen zu denken geben, ob es jetzt nicht bereits genug ist?
Oh, definitiv, ja. Und ich sage auch immer, eine EZB unter Mario Draghi hätte das definitiv schon gereicht, um wahrscheinlich eine Pause einzuläuten. Aber die aktuelle EZB tickt anders. Und ja, auch immer wieder zurückdenken, Geldpolitik ist häufig mehr Kunst als Wissenschaft. Also es geht hier nicht um richtig oder falsch, es gibt hier nicht die einzig wahre Lösung. Ich könnte hier auch eine super Argumentation jetzt vortragen, warum es natürlich die Zeit gekommen ist, um abzuwarten. Weil jeder Erst- oder Zweitsemesterstudent VWL weiß, dass Geldpolitik immer mit einer großen Zeitverzögerung arbeitet, zwischen 6 und 18 Monaten. Wir haben jetzt innerhalb von etwas mehr als einem Jahr Zinserhöhungen in der Höhe von 425 Basispunkten bekommen. Natürlich wäre es da mehr als normal, immer zu sagen, okay, komm, jetzt warten wir mal ganz kurz. Ja, 6 Wochen mehr oder weniger ist auch egal. Das wäre eigentlich normal, aber so tickt halt die aktuelle EZB nicht. Die aktuelle EZB, und das ist halt die aktuelle Reaktionsfunktion, wie es so schön heißt, ist halt, wie gesagt, wird gesteuert von den aktuellen Inflationserwartungen. Was du auch sagst, ja, Konjunktur scheint die EZB einfach auf gut Deutsch weniger zu jucken, noch. Ja, weil die EZB ganz deutlich sagt, okay, solange es jetzt nicht eine richtig schwere Rezession wird, ob es dann nur ein bisschen Wachstum ist oder ein klein bisschen Schrumpfen, ist egal, nehmen wir in Kauf, weil wir wollen ja letztendlich auch, dass über unsere Geldpolitik die Nachfrageseite so geschwächt wird, dass die Inflation runterkommt. Und das dauert einfach eine Weile. Also ich denke, wir sind aktuell noch in der Situation, wie schlimm diese Konjunkturindikatoren auch sind. Ja, ich würde mir da größere Sorgen machen, als die EZB das zu tun scheint. Aber so schlimm die auch sind, für die EZB sieht es aktuell so aus, als ob sie diesen Konjunkturindikatoren, diesen Frühindikatoren einfach eine geringere Bedeutung gibt. Das stand ja auch so ein bisschen in diesem Protokoll von vor 4 Wochen. Weil da wurde auch gesagt, wir wissen jetzt auch, und da hat die EZB auch recht, dass in den letzten 2 Jahren ja auch diese Frühindikatoren nicht mehr ganz so gute Prognoseinstrumente waren. Ja, das ist korrekt. Ja, dass man jetzt jeweils bei der Schärfe, ich denke, der Trend ist immer noch gut, aber bei der Schärfe des negativen Trendes nicht sofort zu dem gleichen Schluss kommen kann, dass es auch wirklich ein ganz schwerer Absturz der Konjunktur sein wird. Also, und von daher wird dann die EZB einfach eher abwarten, was die Konjunktur betrifft, und sich mehr auf die Inflationsrate richten. War auch interessant. Wir hatten ja also auch jetzt, wenn wir aufnehmen, heute Donnerstag, 31. August, eine Rede von Isabel Schnabel, die auch noch ein bisschen, wieder viele, finde ich aktuell auch eine der besten, besseren bis besten geldpolitischen Rednerinnen bei der EZB. Aber auch mal so ein wichtiger Satz war, okay, wir müssen noch abwarten, ob die Folgen unserer geldpolitischen Maßnahmen bisher restriktiv genug gewesen sind. Es gab in dieser ganzen Rede keine einzige Textpassage, die meinte, naja, jetzt müssen wir aber auch mal schauen, ob unsere geldpolitischen Maßnahmen bisher vielleicht schon zu restriktiv gewesen sind. Ja? Wichtig, ja, kleines Detail für die EZB-Nerds. Das heißt aber, dass Isabel Schnabel immer noch nicht so sehr in einem Szenario denkt, in dem die Geldpolitik der EZB zu weit gegangen ist. Und Angst hat, dass dieses zu weit gehen zu einem starken Absturz der Wirtschaft führt.
Also was das dann alles bedeutet, dazu werden wir in 2 Wochen ja nochmal deutlich mehr hören. Freue ich mich schon drauf. Aber auch mit diesen schlechten wirtschaftlichen Aussichten zusammenhängt, ist in den letzten Wochen ja wieder eine Debatte gestartet. Und zwar die, ob Deutschland wieder der kranke Mann Europas ist. Also darüber, dass die wirtschaftlichen Aussichten in Deutschland auf jeden Fall schlechter sind als in anderen Teilen Europas. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Aber würdest du das auch so unterschreiben? Also wirklich wieder kranker Mann Europas?
Ja, also das hat mich teilweise meines Urlaubs gekostet, diese ganze Debatte mit Fragen und Analysen, und ganz deutlich ja, wir wollen es nie wahrhaben, wir mögen nie Kritik, in Deutschland sind wir so nicht so Kritik, wir mögen sowieso nicht Kritik, und wenn ihr noch aus dem Ausland kommt, dann ja überhaupt nicht. Und dann ist es natürlich doch wieder irgendwie ein Affront, nein, wir sind doch viel besser. Und dann ist die Frage, definiere krank. Die deutsche Volkswirtschaft ist definitiv nicht terminal krank. Die deutsche Volkswirtschaft ist aber einer der kranken Männer und Frauen Europas. Ja, und das ist einfach relativ einfach. Ich brauche mir doch wirklich nur die Wachstumszahlen anzuschauen. Wenn ich trotz Doppelbums und unheimlich viel Konjunkturpaketen eine Industrie habe, die immer noch 5-6% unter ihrem Vor-Corona-Niveau liegt, wenn ich eine Volkswirtschaft habe, die, wenn es jetzt so weitergeht mit dieser Stagnation, wahrscheinlich zum Jahresende gerade mal das Vor-Pandemie-Niveau wieder hat, dann habe ich ein Problem. Wenn ich eine Volkswirtschaft habe, die in den letzten 10, 15 Jahren auf allen internationalen Wettbewerbsfähigkeitslisten nach unten gefallen ist, und jetzt nicht ganz nach unten, aber im internationalen Vergleich mit den Ländern, mit denen wir uns messen wollen, deutlich gesunken ist, kann ich doch nicht anders als zu sagen, Deutschland ist jedenfalls der Wackelkandidat, der schwache oder kranke Mann Europas. Das ist so. Und wenn wir uns eher so sehen, das ist, Deutschland ist sicherlich der Mann oder die Frau, muss man sagen, oder es, der in den letzten 10 Jahren wahrscheinlich viele kleinere Krankheiten hatte und die immer wieder verschleppt hat. Und jetzt so ein bisschen nach 10, 15 Jahren Investitionsstau, Reformstau, Innovationsstau, einfach so ein bisschen die Rechnung aufgetischt bekommt von was es heißt, wenn ich halt so lange nichts gemacht habe. Und Robert Habeck meinte ja, hat er glaube ich immer das Wort untertrainiert gebracht, auch schön, aber denke ich, trifft es nicht ganz. Ja, das ist auch untertrainiert, das ist aber auch nicht mehr die guten Trainingsstätten haben, das ist nicht mehr die guten Trainer haben, das ist nicht mehr die guten Trainingsmaterialien haben. Also wir haben wirklich, es ist mehr als nur untertrainiert. Und von daher ist natürlich, also ich meine, das Schöne an dieser ganzen Diskussion in den letzten Wochen war ja definitiv, bis auf den Einfluss auf meinen Urlaub, dass es ja wohl auch jetzt in Berlin doch so ein bisschen endlich die Notwendigkeit, um zu handeln, sichtbar gemacht hat. Ja? Und wir hatten ja diese Woche dann doch den Kabinettsbeschluss in Meseberg. Auch da ein bisschen kritisch, weil ich finde, da hätte doch mehr kommen müssen eigentlich. Da ist auch noch immer viel Selbstgefälliges auf die Schultern klopfen. Wir haben schon so viel gemacht. Aber wenn man sich auch diesen 10-Punkte-Plan anschaut, dann geht das halt wirklich in die richtige Richtung. Ich denke immer noch mit zu wenig finanziellen Mitteln. Ja? Immer noch eher so homöopathische Dosen. Und da müsste wahrscheinlich eine Antibiotika-Kur jetzt her aktuell. Die kommt vielleicht noch, aber das Positive an dieser Diskussion ist doch, so unangenehm die auch ist und so kontrovers die jetzt auch geführt wird, dass sie immerhin meiner Meinung nach jetzt doch echt der letzte Weckruf gewesen ist und auch der notwendige Weckruf gewesen ist, dass wir diese Diskussion in Deutschland endlich mal haben.
Also wir nehmen mit aus unserem Gesundheitspodcast, der es zum Schluss noch geworden ist. Deutschland hat sich eher so eine relativ fiese Herzmuskelentzündung eingefangen. Und mal schauen, ob da noch was nachkommt an Antibiotika-Kur.
Und eine lange Reha halt, ne? Aber gut, da können wir ja dann nochmal einen anderen Podcast drüber machen. Dann werden wir wieder aus dem Nähkästchen von ING's Gesundheitscheck der deutschen Wirtschaft sprechen.
Genau. Also vielen, vielen Dank, Carsten, für deine Einschätzung und für das Gespräch. Vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Zeit. Wenn Sie Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar. Ansonsten wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende und freuen uns schon aufs nächste Mal. Tschüss!